Annette, heute Berlin, alte Melzerei hieß das Gebäude, wo wir waren. Und wir haben Eva Nievebuhr getroffen.
Genau, erstmal die alte Melzerei ist ein ganz imposantes Gebäude mit vielen, na, wie heißt's?
Gewölbedecken.
Gewölbedecken, dankeschön. Von daher war es schon mal von der Atmosphäre mega spannend, fand ich. Und Eva Nievebuhr ist Vorstandsvorsitzende und Gründungsmitglied der Transiträume. Und darum ging es auch im Gespräch.
Genau, wir haben ganz viel über Kultur gesprochen. Transiträume kümmert sich nämlich um leerstehende Flächen. Meistens ist da drüber ein großes Büro oder Wohngebäude und irgendwo im Erdgeschoss oder in der hinteren Ecke bleiben einige Räume leer und sie schließt die Lücke und sucht Interimsnutzung und das mit ganz viel Kulturschaffenden. Das können Modeschauen sein oder ganz klassisch Ausstellungen. Und es war ein ganz tolles Gespräch, was mich auch überrascht hat und was ich total positiv finde, ist ein Riesenbedarf da. Und somit finde ich diese Idee total klasse. Und sie kann das auch so schön verkaufen und bringt ein Riesennetzwerk mit. Und ich habe ganz viel gelernt.
Ich genauso und vielleicht ja auch die Zuhörer.
Rohstoff, veredelt von Annette Quee und Sascha Tran.
Annette, wir haben heute Eva Nievebuhr zu Gast. Wir bei ihr mal wieder. Und es zeigt sich, ich finde unsere Idee nach wie vor großartig, dass sich der Gast den Ort aussuchen kann. Heute sind wir nämlich in einer alten Brauerei in Berlin.
Genau, wir sitzen hier unter Gewölben, aber am besten kannst du das wahrscheinlich erzählen, Eva. Herzlich willkommen und erzähl doch erstmal, wo wir hier sind.
Ja, herzlich willkommen auch meinerseits, liebe Annette und lieber Sascha. Wir befinden uns in einem ehemaligen Industriegebäude. Das ist ein, wie ihr ganz richtig schon eingangs gesagt habt, ein Brauereigebäude, ein ehemaliges aus dem 19. Jahrhundert. Das ist Teil eines riesigen Brauereiareals, wo früher auch Leute zum Feiern und Brezel essen und Bier trinken hergekommen sind, nachdem sie das frische Bier hier gesehen und gekauft haben. Und wir haben hier auf diesem ehemaligen Brauereigelände zahlreiche Wohnungen errichtet. Das ist das Wohnquartier, nennt sich Panion Midtown. Und dazu gehörten halt eben auch dieses ehemalige Brauereigewölbe. Das nennt sich jetzt die alte Melzerei. Und noch etwas, was ich euch eben nicht verraten habe, befindet sich, sage ich mal so, vielleicht 50 bis 100 Meter weiter in westliche Richtung. Und zwar ist das ein Gewölbekeller. Der ist von außen gar nicht ersichtlich und der gehörte uns früher auch. Und dort wurden dann die Bierfässer gelagert und später wurden dort eben auch die Weinfässer von einer VEB zu DDR-Zeiten eingelagert. Also Rosenthaler Kadaka lässt grüßen.
Ui, da kenne ich mich gar nicht aus. Ich wusste bis dato gar nicht, dass es damals zu Ostzeiten eigenen Wein gab. Aber klar, irgendwas mussten wir auch trinken.
Also es war, glaube ich, kein DDR-eigener Wein, aber auf jeden Fall einen, an den sie gut rankamen und der dann hier verkauft wurde. Und wir haben das quasi mitgekauft. Es gehörte mit zu dem Paket zusammen und haben dieses Gebäude, in dem wir jetzt sind, also in der alten Melzerei, dieses haben wir saniert, über 2 Jahre lang Luft getrocknet, weil das zum Teil offen stand. Es ist ja ein Denkmal geschütztes Gebäude. Wir haben es also denkmalschutzgerecht saniert und jetzt zu neuem Leben erweckt.
Ja, das hat einen unglaublichen Flair hier. Man hört wahrscheinlich auch an der Aufnahme, dass es sehr hallig ist im Gegensatz zu unseren anderen Aufnahmen. Es hat eine super schöne Atmosphäre und weswegen wir dich hier eingeladen haben, ist insbesondere deine Tätigkeit bezüglich der Transiträume. Wir hatten schon in den letzten Tagen ein Gespräch mit dem Sascha Wolf von den Außergewöhnlichen und der hat tatsächlich von dir direkt erzählt oder von dem Projekt erzählt, weil das einer seiner stolzesten Projekte, die aus dem Netzwerk herausgekommen sind, weil da so ungefähr 40 der Außergewöhnlichen dran beteiligt waren. Vielleicht magst du dazu einmal grundsätzlich was erzählen und dann einmal vielleicht auch, was es mit diesem Gebäude zu tun hat.
Ja, total gerne. Ja, freut mich, dass Sascha davon erzählt hat, dass es auch einer seiner stolzesten Projekte ist. Also ich bin auch sehr stolz auf dieses Projekt oder auf diesen Verein mittlerweile und es ist auch einer der Gründe, warum ich bei Panion angefangen habe zu arbeiten. Ich bin eigentlich ein Hybrid aus Kulturmanagerin und Kulturtourismusmanagerin und auch noch Kommunikationsmanagerin und war dann sozusagen der passende Deckel auf dem Panion-Topf, der gesucht wurde, um das Thema Kommunikation der Berliner Bauprojekte inklusive des kulturellen Engagements hier am Standort zu kommunizieren. Und dazu gehörte auch ein lockerer Verbund an Projektentwicklern und dem BFW, dem Bundesverband der Freien Immobilienwirtschaft, Berlin-Brandenburg e.V., die sich alle gemeinsam stark gemacht haben für kulturelle Zwischennutzung. Was bedeutet das? Das sind Gebäude oder es sind Areale, freistehende Areale oder auch geschlossene Areale, die Projektentwicklern gehören und die gerade nicht nutzen. Also wo sie noch in Planung sind, was später daraus werden soll. Und alle haben sich zusammengetan und gesagt, wir wollen das ermöglichen, dass eine zentrale Anlaufstelle entsteht, wo potenzielle Kulturnutzer oder soziale Nutzer anfragen können, ob sie da was machen können. Ansonsten ist es schwer für die Interessenten herauszufinden, wem was gehört und wo sie was machen können. Und dann im Zweifel vielleicht sogar eine illegale Sache machen. Und damit sie das nicht tun müssen, gab es dann halt diesen Verein mit einer Website natürlich, wo man ziemlich schnell auch auf Google-Seite Nummer 1 landete, weil es kaum andere gab, die sich da engagiert haben. Und ich sollte halt auch mich dort in diesem Verein engagieren. Das war Teil meines Jobs, aber das hat sich gar nicht so wie Arbeit angefühlt, ehrlich gesagt. Oder tut es bis heute auch nicht, weil es mir halt eben wie Sascha auch so am Herzen liegt. Weil ich bin Berlinerin und bin halt auch mit Zwischennutzung sozusagen sozialisiert worden. Kenne das nicht anders.
Das Projekt war ja The House. Also als ich bin 2016 so im September und da war das, glaube ich, genau die Phase. Ne? Und wir haben noch zum Schluss über Zufälle, glaube ich, oder durch Anstehen an so einer Riesenschlange, haben wir noch Tickets bekommen, um da überhaupt reinzukommen. Hast du davon gehört, Sascha?
Offen gestanden nicht, nee, das ging damals an mir vorbei.
Magst du einmal davon erzählen?
Sehr gerne. Also das ist eine meiner traurigen Punkte meiner Karriere, dass ich zu dem Zeitpunkt noch nicht bei Panion war. Also ein Painpoint. Ich habe das ganz knapp verpasst, aber ich habe es gesehen, diesen Wahnsinn. Und genau, das war der Startschuss für Transiträume, weil das natürlich mit 80.000 Besuchern, die aus der ganzen Welt da waren, innerhalb von 2 Monaten eine wahnsinnige Presseresonanz gegeben hat. Es gab einen Marketingpreis etc. Und das hat natürlich auch Interessenten aus der Nutzerszene aufgeweckt. Und dafür musste es dann diesen eben angesprochenen Verbund geben und eine Website, also eine Anlaufstelle, wo Nutzer Anfragen stellen konnten. Und dann kam ich halt ein paar Jahre später dazu. Und in der Zwischenzeit hat Panion aber auch weitere Zwischennutzungen in Kreuzberg dann umgesetzt auf einen ehemaligen Robben- und Wienches-Parkplatz und auch in einer ehemaligen Robben- und Wienches-Werkstatt, wo heute die Bürogebäude Panion the Shelf und Panion the Good stehen, wo heute anderweitig gearbeitet und geschaffen wird. Und als das dann vorbei war, meine Kollegen bei Panion so erledigt, dass sie gesagt haben, so, jetzt brauchen wir jemanden, der sich darum kümmert, das wird einfach zu viel. Und so haben sich dann der damalige Niederlassung Leiter und meine Kollegin aus Köln, die Leiterin der Unternehmenskommunikation Rahel, haben es überlegt, dass man dafür in Berlin halt eine Stelle schaffen müsste, die das bündelt und sich darum kümmert und jeden, der anfragt, auch prüft, ob das passt mit einer Zusammenarbeit. Und so kam ich dann ins Spiel.
Wie bist du drauf gekommen? Bist du auf Panion gekommen oder ist Panion auf dich gekommen?
Ich bin auf Panion gekommen durch einen Newsletter. Die haben das in einem speziellen Newsletter nur gepostet, der sich an die Kreativwirtschaft gewendet hat. Und ich hatte auch nur den abonniert und keinen anderen. Und so passte das dann. Und habe die Stellenausschreibung gelesen und gesagt, ja, das bin ich. So, ich muss diese Stelle haben. Und das Gefühl war anscheinend beiderseitig. Und dann arbeite ich jetzt seit Dezember 2019 dort.
Was hast denn du davor gemacht?
Ich bin ja, wie gesagt, Kulturmanagerin. Und ich habe davor in einer Berliner Agentur gearbeitet, die sich für Kulturtourismus sehr interessiert hat. Und dort habe ich das Olympiastadion Berlin im Bereich Tourismusmanagement betreut. Also ich war die Leitung dieses Bereichs und also für die Tourguides zuständig, für die Entwicklung neuer Tourformate hinter die Kulissen und für den Vertrieb, Kommunikationsmaßnahmen. Und danach habe ich noch für eine kurze Zeit eine Immobilienmesse betreut, die in Cannes in Frankreich stattfindet. Und so kam dann ja auch der Bezug von mir zur Immobilienwirtschaft zustande. So bin ich auf Panion auch aufmerksam geworden.
Ah ja. Ist dir neben Panion ein zweites Beispiel bekannt, dass ein anderer Entwickler ähnliche Wege geht?
Naja, klar, die Mitglieder, die bei Transiträume Mitglied sind zum Teil. Ne? Also einige sind dabei, weil sie die Idee einfach großartig finden und hoffen, dass sie auch bald Flächen haben, die sie zur Verfügung stellen können. Aber es gibt auch andere, wie zum Beispiel, ich glaube, das war Diamona und Harnisch, die Vandalism gemacht haben in Berlin-Wilmersdorf, auch eine ehemalige Automobilwerkstatt. Die habe ich sogar besucht. Das war, glaube ich, auch noch vor meiner Panion-Zeit, als ich die besucht habe, diese Ausstellung, weil ich ja immer interessiert an sowas war. Und Glockenweiß, das ist ein Projektentwickler, der in Berlin und Potsdam viel macht und an anderen Orten in Brandenburg viel entwickelt, die haben auch schon kulturelle Zwischennutzungen ermöglicht.
Und bedeutet Zwischennutzung immer, ist das so ein Event oder sind das dann halt wie bei The House, sind es dann irgendwie 2-3 Wochen oder was ist so die Range?
Es ist wirklich eine Bandbreite, wie du schon ansprichst, von einem Abend. Den hatten wir zum Beispiel mal hier in der alten Metzerei in der Tat. Das kommt aber eher selten vor, weil der Aufwand für eine Zwischennutzung ist dann, egal ob das jetzt für einen Tag ist oder für mehrere Wochen, für uns immer der gleiche. Ich finde es halt immer besser, wenn das ein bisschen länger ist. Aber in dem Fall war es halt eine Modenschau im Rahmen der Berlin Fashion Week. Da hat Lisa Marie Lettau, also mit ihrem Fashion-Label Lettau Art Fashion eine Modenschau initiiert. Die ging dann halt einmal um diese ganzen Säulen hier rum. Also das muss man sich so vorstellen, das sind bestimmt dann jetzt hier 200 Meter Laufsteg oder sowas gewesen, schätze ich jetzt mal. Und dann hatten wir aber auch über 2-3 Wochen hier eine Kunstausstellung von der X-Pinky-Galerie, die immer mit ihren Künstlern aufpoppt an verschiedenen Stellen in Berlin und das als Staging aus den USA sozusagen als Prinzip übernommen hat, immer die Künstler an anderen Orten zu präsentieren, um neue Aufmerksamkeit auf die zu richten.
Wie passiert dann die Werbung für diese Events?
Wir sind da bemüht, die zu unterstützen, aber die Hauptarbeit der Kommunikation liegt schon bei den Nutzern. Die haben ja eigene Netzwerke über Social Media natürlich jetzt heute ganz viel, was ja erfreulich ist, weil es die wenig Geld kostet. Die haben ihre eigene Community. Manchmal machen sie auch noch ein bisschen so Plakate, die sie im Kiez bei verschiedenen Geschäften dann so verteilen oder aufhängen. Und ich bin dann halt hinterher, die zu unterstützen damit, vor allem, dass sie den Kiez informieren und einladen. Also sprich, wenn wir Nachbarn haben, so wie wir hier im Midtown im Wohnquartier, dann drängel ich und mach und tu, dass die Mieter und die Eigentümer der Wohnung informiert werden, entweder über das digitale Portal von uns, was wir nutzen, oder per Einwurfsendung in den Briefkästen oder ein Plakat aufhängen in den Hausfluren oder halt wenigstens hier so in der Straße ein paar Aufsteller oder Banner bereithalten, damit die das mitbekommen. Dann gibt es ja noch Plattformen wie nebenan.de, wo man auch sowas kommunizieren kann, damit der Kiez das mitbekommt. Schulen, Kitas informiert werden. Altersheime oder Geflüchtetenunterkünfte. Da bin ich unheimlich hinterher, dass die Nachbarschaft profitiert und da eingeladen wird, das zu sehen, weil sonst geht es in Berlin bei den 50.000 Veranstaltungen, die wir die Woche haben, in Berlin einfach unter.
Ist das denn grundsätzlich ein Thema, was in Berlin am leichtesten fällt, so etwas anzugehen, solche Projekte? Oder ist das in Köln oder München gleichbedeutend? Würde das genauso gut funktionieren?
Mittlerweile sind die Städte wie Köln und Düsseldorf, Frankfurt, Leipzig, Bremen, Lübeck, München auch genauso da am Start. Sie haben jetzt nicht so eine Initiative, wie die hier in Berlin entstanden ist, aber es finden dort auch Zwischennutzungen statt und teilweise sind die Städte da sogar engagierter als in Berlin, weil in Berlin ist man noch so ein bisschen auf so einem hohen Ross. Ja, wir haben doch hier so viel Kultur, hier ist doch schon so viel. Was wollt ihr denn noch? Man muss dann jetzt hier noch mehr sein. Vergessen aber dabei, dass viele Künstlerinnen und Künstler nicht in diese großen Kulturtempel reinkommen mit ihren Ausstellungsobjekten oder ihren schönen Ideen und auch nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, immer was Großes anzumieten oder auch nicht in die Galerien reinkommen und dann einfach so im Untergrund bleiben und nicht gesehen werden. Und in den kleineren Städten ist man da nicht so abgehoben, sage ich jetzt mal, und ist da mehr hinterher und erleichtert das Zwischennutzung sogar viel mehr als in Berlin. Also es ist sehr viel weniger Administration, sehr kurze Wege, nicht so viel Verwaltung wie in Berlin, muss ich sagen. Also Panion macht mittlerweile auch in Düsseldorf Zwischennutzung, über mehrere Jahre sogar in einem Objekt, in der Oststraße in Düsseldorf, in einem ehemaligen Elektronikfachmarkt. Auf jeden Fall ist das Asphalt-Festival dort, ein Theaterfestival, hat dort seine Base bezogen und ist dann, glaube ich, dann für einen Zeitraum von ungefähr 2 Jahren dann insgesamt da drin. Wir hatten aber auch schon Gespräche jetzt, was man in Köln machen kann. Also meine Kollegen bei Panion zumindest sind da total offen, das jetzt auch in anderen Niederlassungen zu testen. Auch die München haben mich schon mal um Rat gefragt, weil sie sehen, wie viel Spaß mir das macht. Und da ich das auch auf der Bühne bei unseren Jahrestagungen ein paar Mal präsentieren durfte, haben die gemerkt, okay, wenn das so einen Spaß macht, wollen wir das auch machen. Und so hat sich das dann übertragen.
Jetzt haben wir ja aktuell relativ viel Leerstand, was ehemalige Kaufhäuser angeht. Und ich glaube, ich habe einen RBB-Beitrag gesehen, wo du auch drin warst, in Steglitz. Das waren ja tatsächlich auch mehrere Etagen, ne? Vielleicht magst du da ein bisschen mal von erzählen, weil das fand ich auch extrem spannend.
Ja, das war auch ein ganz tolles Projekt. Ich muss jetzt in der Vergangenheit sprechen, weil es jetzt vorbei ist, leider. Es war ja auch in dem RBB-Beitrag so angeteasert. Das ist richtig. Es gibt jetzt viele Kauf- und Warenhäuser, die jetzt einfach so nicht mehr zeitgemäß genutzt werden. Und gerade die sind es, die uns zugeführt werden, wo gesagt wird, könnt ihr das irgendwie mal zwischennutzen. Aber so einfach ist es mit so großen Tempeln natürlich nicht, wie jetzt auf 2 Etagen, wie jetzt hier in der alten Metzerei oder auch in anderen Flächen, die ich schon betreut habe. Das sind wirklich ganz schön große Flächen über mehrere Tausende an Quadratmetern, wo auch ein entsprechendes Energiekonzept dahinter stehen muss und Sicherheitskonzept dahinter stehen muss. Und da braucht man noch jemanden, der das zentral steuert und begleitet. Und da sind wir jetzt an denen dran, weil so Transiträume ist nicht nur so ehrenamtlich mittlerweile engagiert, weil wir diesen Bedarf gesehen haben, sondern auch merken, okay, die Entwickler und Eigentümer haben gar nicht die personellen Kapazitäten, um das Ganze zu steuern, weil die wenigsten haben so eine Stelle wie Panion für mich geschaffen, gibt es einfach super selten. Und dafür brauchen sie eigentlich Personal. Und da hat Transiträume gesagt, okay, wir haben das so, wir haben einen Geschäftsstellenleiter, wir haben ein bisschen Agenturen auch im Background, die sowas dann übernehmen könnten, so ein Konzept für die zu entwickeln, Partner zu finden, die dann auch das alles wie so Hausmeister und Gesamtkuration und alles, was dazu gehört, auch übernehmen könnten. Und da steckt dann so ein Apparat hinter und so auch so ein zeitlicher Vorlauf, dass das jetzt gerade noch in der Mache ist und noch nicht unterschrieben und nicht in trockenen Tüchern, aber es kommt hoffentlich. Und dieses Zeit ist knapp Projekt, in dem ich halt in dem RBB-Beitrag zu sehen war, das hat auch über Transiträume war das eine Vermittlung. Ja, das ist der Primark rausgegangen, dann fingen an andere Mieter auch irgendwie unruhig zu werden. Und so ist das Ganze dann ins Rollen gekommen, dass immer mehr Flächen leer wurden. Und das hat dann halt eben zig die Initiative Zeit ist knapp dann bespielt für fast ein Jahr und das ziemlich erfolgreich. Also ich bin ja auch aus Friedenau, in der Nähe ist ganz nah, am Walter-Schreiber-Platz und gesehen, was da los ist. Die ganzen Tanz-Companies, die da geübt haben, Inline-Skater, Skateboarder, Boxstudios, dann ein Drohnenstudio, irgendwie, wo man Drohnen fliegen lernen kann. Es hat alles harmonisch nebeneinander funktioniert. Es war wunderbar und ich habe die Friedenauer sind jetzt ganz traurig, dass das vorbei ist. Aber es gibt bestimmt bald eine neue Bühne.
Ja, wir hatten doch letztens auch, Sascha, über das Hamburger
Jupiter
gesprochen, genau. Mhm. Da war ja auch irgendwas mit Salsa-Kurs oder
das?
Sowas, ne?
Jupiter ist in der Mönckebergstraße in Hamburg, also sehr zentral am Hauptbahnhof, das ehemals, Achtung, Schleichwerbung, Saturn-Gebäude. Deswegen hat man das in Jupiter umbenannt und das wird jetzt auch gerade so einer Zwischennutzung überführt. Also es gibt eben noch nicht die Lösung, was man mit diesem Riesenkomplex machen kann und möchte. Und so gibt es zahlreiche ganz Kleinkunstszene Mieter, Pächter, die dort für ganz kleines Geld dieses Haus mindestens mal bespielen. Und das ist ja schon wichtig, bevor es da in zentraler Lage vor sich hinrottet und somit auch eine andere Kundschaft anziehen.
Fantastisch, ja, da wünsche ich den Hamburgern viel Glück. Das werde ich mir dann auf jeden Fall angucken, wenn ich mal in Hamburg bin.
Ja, also ist super zentral, ist aber auch für Hamburg in diese Richtung das einzige Beispiel, was mir zumindest präsent ist. Mag hier und da natürlich auch noch andere Räumlichkeiten geben, aber das ist so das prominenteste Beispiel dort. Gibt es für dich Erfolgsfaktoren, die es sehr viel einfacher machen, so eine kulturelle Zwischennutzung zu überführen? Ist es Größe, Lage, Geld?
Es ist weniger die Größe. Ich habe auch schon kleine ehemalige Transformatorenräume von 12 bis 20 Quadratmetern von Künstlern bespielen lassen, die auch dankbar sind, gerade dann, wenn sie eine Idee für so einen kleinen Raum haben, das zu machen. Die Lage ist auf jeden Fall schon mal ein Faktor, dass man da halt relativ gut und schnell mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommt für die Besucher, also die Sicht der Besucher, der Erreichbarkeit. Und dann ist es natürlich von Vorteil, wenn du Infrastruktur hast wie Strom, dass da noch das anschlussfähig ist, dass man das reaktivieren kann, dass man Wasser aktivieren kann wieder und dass man WC-Anlagen hat für die Besucherinnen und Besucher. Aber es muss nicht sein. Also wir hatten auch schon in dem vorhin erwähnten Brauereikeller, der hier nebenan ist, eine Zwischennutzung über 3 Wochen mit 6.000 Gästen, wo kein WC integriert war. Und da muss man einfach kreativ werden. Das Projekt hieß Himmel unter Berlin. War auch der RBB übrigens da. Und da haben sie einfach einen Deal gefunden mit einer nahegelegenen gastronomischen Einrichtung und gesagt, okay, wir geben euch hier 100 Euro und dafür dürfen unsere Gäste, wenn sie nachweisen können, dass sie bei uns hier eine Ausstellung besucht haben, bei euch auf die Toilette gehen und vielleicht trinken ja dann auch noch was bei euch. Und so hat das auch funktioniert. Mhm. Weil einfach die mobilen Toiletten einfach auch ein Kostenfaktor sind oftmals.
Mhm. Was ist dir denn am liebsten? Hast du am liebsten eine Kunstgalerie oder eine Modenschau oder eine Drohnensimulationsstation oder ein Rockkonzert? Oder?
Ja, das ist eine super Frage. Das stelle ich mir auch oft und wird mir auch oft irgendwie gestellt. Ehrlich gesagt finde ich den Mix, wenn das verschiedene Akteure sind, die zusammen was machen, am spannendsten. Ich finde Performances super, die mit dem Raum richtig spielen, also richtig körperlich spielen. Beispielsweise ganz, ganz toll. Eine Modenschau gehört definitiv auch dazu, weil Berlin einfach eine super fancy, lustige Club-Modeszene hat und einfach gut zu dem Industrial-Style passt, den oft die Zwischennutzungen halt auch bieten. Und Kunstausstellungen finde ich auch prima, insofern das jetzt nicht so ganz klassisch auf Staffeleibasis stattfindet. Ich fände das immer ganz, ganz wichtig, dass sie mit dem Ort spielen, also dass sie mit der Historie spielen, mit den Gerüchen, auch mit den Macken und Fehlern und dem auch unschönen Ecken was anfangen können und die einbeziehen. Das Projekt Himmel unter Berlin hat es mit Lichtinstallation super geschafft, einen Raum einfach zu erhellen, der gar kein Tageslicht hatte. So. Und die haben in jedem Gewölbe, das waren 17 verschiedene gleich große Gewölbe, haben die jeweils eine Installation gehabt, die durch ihr jeweiliges Lichtobjekt einen ganz eigenen Charme, manchmal was Fröhliches ausgestrahlt, manchmal was Düsteres, Dystopisches, mal was Progressives ausgestrahlt haben. Darauf kommt es mir so ein bisschen an, dass man den Raum zum Klingen bringt und die Historie wertschätzt und den gleichberechtigt, den Raum neben der Kunst darstellt und den nicht tot plakatiert.
Und wie läuft das dann ab? Also es gibt ein Gebäude und jemand kommt und sagt, ich habe hier gerade noch Räumlichkeiten, die zur Zwischennutzung, keine Ahnung, ein halbes Jahr frei sind. Macht was draus und ihr geht dann auf die Suche, guckt euch selber auch den Ort an und überlegt, was da reinpassen würde oder wie ist so der Ablauf?
Also wohl als auch. Ich muss ja mal für beide Seiten sprechen. Bei Panion ist es so, es kommen Leute auf mich zu und fragen, habt ihr Räume? Ja, für diesen und jenen Zweck. Und dann treffe ich mich mit denen und schaue mir das Objekt an und dann gucke ich, passt die Chemie, können wir miteinander und passt die Nutzung aus Zeitfaktoren, Raumfaktoren, Menschenanzahl, ist auch übrigens ein ganz wichtiger Punkt, den ich eben vergessen habe zu erwähnen, dass man auch guckt, sind das nicht zu viele für die Größe des Raums und sind die Fluchtwege dann auch okay, ne? Darauf achte ich natürlich auch. Und so mache ich das bei Panion. Aber bei Transiträumen ist es nochmal was anderes. Da haben wir ganz viele Flächen auch auf dem Online-Portal. Und da melden sich einerseits Leute drauf und sagen, ich könnte mir vorstellen, da und da was zu machen. Dann gibt es den Geschäftsstellenleiter, der dann die Begehung macht oder der einen Termin organisiert mit dem Inhaber und dem potenziellen Nutzer. Und manchmal ist es aber auch so, dass wir eben erwähnte Großobjekte angetragen bekommen von der öffentlichen Hand oder von ganz großen Eigentümergesellschaften und dann in die Spur geschickt werden, als Auftrag gegen Honorar ein Konzept zu erstellen, mit wem und welchen Partnern und mit welchen Nutzern und mit welchen Inhalten sollte und könnte man das alles bespielen. Manchmal ist es ja auch sinnvoll, nicht von 0 auf 100 ganze Flächen zu bespielen, sondern immer so schrittweise sich ein Objekt zu erobern und immer weiter zu gehen und so organisch zu wachsen.
Du brauchst doch ein gutes Netzwerk dafür.
In der Tat, ja.
Das alles durchzuführen. Ich unterstelle mal, das Beste hast du in Berlin.
Ja, ich bin Berlinerin, dadurch habe ich hier und durch meine berufliche Erfahrung, die ich hier gemacht habe, über die letzten, ja mittlerweile finde ich 25 Jahre berufstätig, habe ich so dieses Netzwerk, aber ich mache es ja auch nicht alleine. Also Transiträume ist ja online, dadurch kommen natürlich viele auf uns zu. Über Netzwerke wie Außergewöhnlich Berlin habe ich auch schon ganz viele tolle Leute kennengelernt, die dann zu Nutzern wurden.
Aber wie gehst du vor, wenn es außerhalb Berlin ein konkretes Thema gibt?
Du meinst zum Beispiel in Brandenburg, naja, auch solche Objekte kommen auf die Plattform von Transiträumen und dann melden sich Nutzer. Dann gibt es natürlich Newsletter, die wir verschicken. Wir nutzen Social-Media-Kanäle. Da kann man zum Beispiel auch, und das habe ich ja auch für Panion-Projekte schon gemacht, einen Call of Concept zum Beispiel durchführen, dass man eine Fläche ausschreibt und sagt, macht mal euch Gedanken und schickt mal Ideen ein und dann setzt man sich zusammen. Ich habe das zum Beispiel für das Projekt in der Prinzessinnenstraße gemacht. Das habe ich im letzten Jahr, hatte ich da an die 17 Zwischennutzungen und ich wollte das nicht alleine entscheiden und auch nicht, dass so Panion Alleinentscheider ist, wer geht da alles rein. Habe mir dann zwei Ladies aus Kreuzberg, auch Kulturmanagerinnen gesucht, die sich in dem Kiezguss auskennen und habe gesagt, okay, lass uns doch das Kuratorium bilden. Wir gucken uns alle Bewerbungen an und sprechen dann eine Empfehlung aus, wen wir da reinnehmen und wer sich nicht eignen würde. Das ist zum Beispiel auch ein Weg, wie man Entscheidungsfindung machen kann und haben eine Matrix gebaut, damit wir jeder die gleichen Entscheidungskriterien anwenden und nicht einer nur auf das guckt und andere Sachen gar nicht beleuchtet. So kann man vorgehen, also über Social Media Aufrufe starten, funktioniert ziemlich gut und auch in der Nachbarschaft sich die Spinnen im Netz suchen, die auch als Informationstreiber nutzbar sind. Also es können Nachbarschaftszentren sein, Rathäuser sein, NGOs, Kitas, Schulen, whatever. Und dort diese Flächen kommunizieren, Aushänge zum Beispiel. Oder für deren Newsletter das als Information zu schicken mit der Bitte, tragt es doch weiter, vielleicht hat jemand hier im Kiez Lust drauf. Und in Kreuzberg war es auch so, dass in der Prinzessinnenstraße, dass dann da auch Kreuzberger Künstler angefragt haben und auch teilweise dann Ausstellungen gemacht haben.
Aber habe ich das gerade richtig verstanden? Es gab in dem Gebäude 17 Zwischennutzungen.
Ja, aber einen Zeitraum nur von 8 Monaten knapp.
Oh wow.
Und dann müsst ihr euch vorstellen, ich habe ein halbes Jahr, bevor die Zwischennutzung eigentlich losgehen hätte können, das erstmal die Fläche gesehen und wollte eigentlich, dass es im Januar losgeht. Haben mir alle gesagt, das klappt nicht, niemals und so weiter wegen den Bauämtern. Das wird niemals zeitlich so funktionieren. Hat auch nicht so geklappt, aber wir konnten dann wenigstens im Mai starten. Also ich hatte dann so vielleicht so 9 Monate oder 10 Monate, hat das alles gedauert. Die längste Zeit lag unser Konzept einfach nur rum. Bis ich dann die Genehmigung hatte, waren dann, wie gesagt, schon fast die Hälfte des Jahres rum. Und dann hatte ich nur noch so knapp 7 Monate, um das kulturellen Nutzern zur Verfügung zu stellen, was echt sehr, sehr schade war. Das hätte man also viel, viel mehr noch machen können.
Mhm. Welches Projekt macht dich denn am stolzesten? Wo blickst du zurück und sagst, boah, das war mal eine coole Aktion?
Also das war schon die Prinzessinnenstraße, weil das am offiziellsten auch war und vom Sicherheitskonzept her auch am aufwendigsten war. Das hat einfach super viel Arbeit und Spaß aber auch gebracht und habe ich unheimlich viel gelernt. Die Brandschutzmaßnahmen mussten eingehalten werden und ich wollte auch, dass man, wie gesagt, das nicht nur eine Panion-Entscheidung war, sondern dass wir ein Kuratorium auch aus der Nachbarschaft hatten, darüber entschieden haben. Also es war dann sehr komplex und ihr müsst euch ja auch vorstellen, Kreuzberg und ein Projektentwickler, ja? Mhm. Ne? Also für alle Nicht-Berlinerinnen und Berliner, Kreuzberg ist jetzt nicht dafür bekannt, dass es besonders Investoren und Immobilienprojektentwickler freundlich ist. Und uns wurde nicht die Bude abgefackelt. Im Gegenteil. Ja? Und die haben das da gefeiert und die hätten das auch alle gerne viel länger dort gehabt. Also bei der ersten Zwischennutzung, die wir dort hatten, das war die Berlin-Bishkek Art Weeks. Das war eine Kunstausstellung mit Berliner Künstlern und anderen Künstlern aus Kirgisistan, die hier eingeflogen wurden. Kam zur Eröffnung angeblich, also ich war ja nicht bis zum Ende da, weil ich es auch gar nicht wissen wollte, aber sie haben es dann gesagt, es waren irgendwie 2000 Leute. Ja. Da waren natürlich auch viele Kids aus der Nachbarschaft da, die geguckt haben, was da los ist, wenn so viele Leute da hinkommen. Und die Berliner finden sowas immer spannend, weil sie irgendwie neugierig sind. Das ist ein neugieriges Völkchen. Vorher war da eine Autowerkstatt, das hat nicht wirklich jeden so interessiert da. Also dann war aber die plötzlich offen, da war aber ein Bude, da sind natürlich alle hin. Das war das Projekt, was mich am stolzesten gemacht hat, weil es doch so zeitlich eine knappe Kiste war und dann doch noch am Ende gelungen ist und auf positive Resonanz gestoßen ist.
Mhm. Und was wäre mal so ein großes Ziel? Einmal Lady Gaga oder es ist eher der Kleinkünstler, irgendeine spezielle
Richtung. Aber der Charme macht ja, finde ich, auch den Mix aus bekannt und unbekannt aus. Natürlich bin ich auch offen für super bekannte Künstler total gerne, weil das natürlich eine mediale Aufmerksamkeit bringt. Aber ganz ehrlich, die Leute können sich eigentlich die Orte ja komplett selbst aussuchen. Das ist also keine große Kunst. Wenn ich jetzt einen unbekannteren Künstler mit reinnehme, ist natürlich das gesellschaftliche Engagement, was Panion ja auch am Herzen liegt, sehr viel größer. Ich fände es toll, wenn beides sich befruchten könnte, wenn es einen Abend gäbe, wo eben als bekannt und unbekannt zusammenspielen könnten. Aber das große Ziel wäre, also mal wieder zu Transiträume zu kommen, wäre schon, dass man ein ehemaliges Kaufhaus in Berlin oder vielleicht mal ehemalige Teile des Berliner Flughafens Schönefeld bespielt werden könnten. Das sind halt große, große Flächen, die man machen könnte. Und wieder Schlenker zurück zu Panion, sind es auch bei uns mittlerweile, ist das Bewusstsein dafür da, dass es muss nicht immer nur temporär sein, es darf ruhig etwas Dauerhafteres entstehen. Und davon sind jetzt auch einige Mitarbeiter so überzeugt, dass wir das auch umsetzen wollen bei aktuellen Projekten, dass wir Räume haben, die für viele, viele Jahre zur Verfügung gestellt werden, wo keine normalen Büronutzer rein sollen, sondern halt solche Institutionen oder auch Einzelpersonen, die ein Angebot haben für den gesamten Kiez.
Wie groß ist denn die Spreizung? Du vertrittst im Grunde genommen Projektentwickler, konservativ, Immobilienbranche, freie Flächen und jetzt kommen da irgendwelche Freaks, die mit irgendwas Kunst daherkommen und prallen da Welten aufeinander oder sind die, was das angeht, denn doch auch erstaunlich professionell?
Teils, teils, muss ich sagen. Also klar gilt jetzt die Immobilienbranche als ein bisschen konservativer, aber letztendlich sind das ja auch alles in Anführungszeichen nur Menschen, die halt auch Hobbys haben und nicht nur ans Bauen denken, sondern auch Kunst zu Hause haben oder im Theaterclub sind oder gerne in die Oper gehen oder Musikinstrument spielen oder selber auch malen. Also sowas alles ist mir bei Panion auch schon begegnet und die dafür ein offenes Ohr haben und die das interessant finden. Und bei den Künstlern ist es so, dass auch Künstler sind alles eigentlich Unternehmer, obwohl man denen das nicht so wirklich auf den ersten Blick ansehen mag, wenn man die klassische Unternehmertum sich so vorstellt. Aber es sind oft in Berlin die meisten Künstler Solo-Man oder Solo-Woman-Shows und die müssen sich selbst finanzieren, ja, und die leben davon, was sie da machen. Manche haben natürlich noch so Nebenjobs, um das zu finanzieren, aber 99% der Künstler in Berlin sind halt eben allein unterwegs, also sie müssen halt auch haushalten können und mit Geld umgehen können. Und so, finde ich, sind die Unterschiede unternehmerisch gar nicht mal so riesengroß. Und dann muss man halt eben auch mal tolerant sein, dafür plädiere ich. Also sich nicht nur so auf Äußerlichkeiten und so Geflogenheiten vielleicht geben, sondern wirklich Es geht um die Sache, was wollt ihr machen? Passt es zu uns? Ist es eine coole Idee? Oder ist es nur, sage ich mal, was Eigennützliches der Künstler? Ist es immer schon für den Projektentwickler oder den Inhaber der Immobilie interessanter, wenn eine Nutzung ist, die für die Öffentlichkeit zugänglich ist? Wenn das jetzt was ist, was nur der Lagerung dient oder so ein Closed Shop ist, ist es eher ein bisschen schwierig, es sei denn, man hat gar nicht die sicherheitstechnischen Voraussetzungen, um ein Publikum reinzulassen. Dann ist meinetwegen auch ein Tonstudio super geeignet oder ein Atelier super geeignet, wo per se jetzt erstmal kein Publikumsverkehr reinkommt. Aber die Welten sind zwar unterschiedlich, aber die berühren sich schon gerne und ich glaube, es ist für beide eine ganz interessante Erfahrung und Abwechslung, weil das sind einfach mal Menschen, die sich da kennenlernen, die sich sonst im Alltäglichen nicht unterhalten würden. Und das ist eigentlich das, was wir ja auch alle, wenn wir mal in einen Club gehen, auch spannend finden oder in eine Bar gehen, dass wir da auch mal mit Leuten ins Gespräch kommen, mit denen wir sonst keine Berührung hätten, wo wir eine andere Denkweise mal lernen und auch eine andere Lebensweise und eine andere Kultur sehen.
Ja, wir haben uns wirklich gerade auch noch heute genau über dieses Thema unterhalten, dass man sich ja gerade von Menschen, die halt nicht in der eigenen Branche sind oder die man nicht tagtäglich sieht und mit denen man sich unterhält, dass die einen so inspirieren und eigentlich weiterbringen. Das ist eine absolut schöne Sache mit den Transiträumen, das finde ich super.
Wie sehr merkt ihr in diesem, ich nenne es mal Geschäftsmodell, dass das und wenn Kulturetats gekürzt werden? Führt das eher zu einer größeren Nachfrage, weil die Künstler sich die alten Flächen nicht mehr leisten können oder im Gegenteil führt das zu einer geringeren Nachfrage, weil der Kunst nicht mehr so viel Fokus gewidmet wird.
Also du spielst wahrscheinlich jetzt auf die aktuelle politische Entwicklung in Berlin auch an. Also Kürzungen sind ja eher die Regel leider als so die Ausnahme. Und es führt eher dazu, dass da mehr Anfragen gestellt werden, auf jeden Fall. Das ist natürlich so, dass viele Produktionen nicht stattfinden können, die jetzt eigentlich vorgesehen waren für nächstes Jahr oder für übernächstes Jahr. Und die Pläne und Gedanken dazu sind natürlich alle schon fertig. Die Papiere liegen ja schon in den Schubladen oder sind besser gesagt in den Computern abgespeichert. Und die Leute wollen natürlich, dass das lebt und gesehen wird, das Werk. Und dann ist eher der Schritt zu uns dann da, zu sagen, okay, wenn wir es halt nicht im Theater XY zeigen können, dann zeigen wir es vielleicht einer ungewöhnlichen Stätte mal in einer Zwischennutzung. Warum denn nicht?
Was es ja noch spannender macht, finde ich. Ne?
Total.
Also dieser Kontext zwischen Gebäude
also,
und der Kunst.
Ich persönlich fand das zum Beispiel super spannend, als im Flughafen Tempelhof, im ehemaligen Flughafen Tempelhof, mehrere Inszenierungen von der komischen Oper stattgefunden haben. Ehrlich gesagt, gehe ich nicht mehr so gerne in ganz klassische Kulturtempel. Tue ich auch, wenn mich der Inhalt total anspricht. Aber ich finde es umso spannender, wenn es in einem ungewöhnlichen Kontext stattfindet, weil das einfach mal viel interessanter ist. Und ich glaube, so geht es auch vielen jungen Menschen, dass die mal auch Kultur in einem ganz anderen Umfeld erleben wollen. Und deshalb finde ich, ist das jetzt auch nochmal eine super Chance für Zwischennutzung.
Ich glaube auch für die Künstler ist es mal eine ganz andere Erfahrung.
Infrastrukturell natürlich ein immenser Aufwand, ne? Aber es ist für die Künstler auf jeden Fall auch charmant und es ist garantiert auch sicherlich eine andere Medienreichweite. Weil natürlich ist das nochmal eine andere News, als wenn jetzt in einem ganz normalen Theater mal wieder was stattfindet.
Und mir fällt noch eine Zwischennutzung in Hamburg ein, da war ich auch selber. Das ist ebenfalls in der Mönckebergstraße, das ehemalige Galeria Kaufhof-Gebäude. Und da gab es eine Banksy-Ausstellung im Untergeschoss. Das fand ich total spannend. Hat auch irre viele Menschen angezogen dort.
Ja.
Es ging auch über einige Monate hinweg. Und das war genau so eine Zwischennutzung. Natürlich sehr, sehr bekannt. Ne? Und das konnte man dann auch gut publik machen und hatte entsprechend viele Menschen angezogen. Aber ich fand das auch total spannend, einfach mal ein Untergeschoss zu nutzen mit so einem Highlight-Namen.
Absolut. Und Zwischennutzungen haben ja auch früher im Palast der Republik auch mal stattgefunden. Da habe ich mich auch zurückerinnert. Da war ich auch so in den Anfang der 2000er Jahren zur Ausstellung. Und auch die temporäre Verhüllung des Reichstages gehört eigentlich auch zu einer Zwischennutzung dazu.
Ja.
Ne?
Ja, richtig.
Also das war auch, war ja das Highlight schlechthin. Da haben Partys davor stattgefunden, Picknicks stattgefunden.
Mein erster Besuch in Berlin.
Ach, ehrlich?
Ja.
Nein, ich habe es leider nicht live gesehen.
Also das sind halt eben einmalige Events, die im Gedächtnis einer Nation verankert sind und es sind alles Zwischennutzungen. Und so bin ich da absolut von überzeugt, dass das auch, wenn jetzt leider die Kürzungen, ich hoffe nicht in der Form, aber wenn sie doch dann kommen, wenigstens den positiven Effekt haben, dass vielleicht auch die Künstler, die bisher da so von Abstand genommen haben, Bequemlichkeit oder eben was im gar nicht auf dem Schirm hatten, dann noch mehr darauf aufmerksam werden. Wobei wir uns jetzt nicht beklagen, dass wir zu wenig Anfragen kriegen von Künstlern. Mhm. Also wenn wir uns nur beklagen, dann ist es, weil das Brandschutzthema ein großes Brett ist, was man durchbohren muss. Und die zeitlichen Abläufe einfach in den überlasteten Bauämtern wahnsinnig lang sind.
Okay, aber du sagst ja was ganz Wichtiges. Der Bedarf ist da.
Ja.
Also es mangelt nicht an Nachfrage.
Selbstredend. Okay. Ja. Also wir kriegen wahnsinnig viele Anfragen, gerade nach Corona, wo vieles nicht gezeigt werden konnte und die Ateliers waren voll und die Köpfe waren voll und die Datenbanken waren voll mit künstlerischen Ideen, kamen ganz viele auf uns zu. Man merkt es, wenn dann so ganz schlimme Krisen sind, wie Beginn des Ukraine-Krieges zum Beispiel, dann ging es so zurück, wo sich ja auch viele Leute helfend engagiert haben, was ja auch sehr wichtig ist, da ging es dann zurück. Aber auch von der mobilen Seite merken wir jetzt aktuell, gibt es auch immer mehr Anfragen, dass sie Flächen bespielt haben wollen, weil jetzt vieles so im Umbruch ist oder on hold ist und dann eben anders genutzt werden kann.
Okay, also deine Phase kommt in der Krisenzeit.
Ja, unsere Phase, also es ist jetzt, unser Stündlein hat jetzt geschlagen, richtig. Und wenn dann halt eben auch die Genehmigungen schnell kommen, dann kann jetzt wirklich 2025 das Zwischennutzungsjahr werden.
Das heißt, der gefühlt sechste Hinweis auf schnellere Genehmigung.
Ich hoffe, dass das die entscheidenden Stellen hören. Nein, die Mitarbeiter am Baum können im Einzelnen überhaupt nichts dafür. Die haben wahnsinnig viel auf dem Tisch. Ich glaube, das sind einfach strukturelle Gründe. Und auch Digitalisierung spielt da sicherlich eine Rolle und Mangel an Personal, ne? Ist ja ein wahnsinniger War for Talents auch in dem Bereich.
Klasse. Also ich für mich habe schon wieder eine Menge mitgenommen heute.
Ja, ne? Ja. Weiter so. Und wir gucken auch, was wir so im Netzwerk haben, womit wir vielleicht unterstützen können.
Klasse, Eva.
Würde mich sehr freuen. Vielen Dank, Sascha. Vielen Dank, Annette.
Danke dir.
Dankeschön.
Das war